Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit zu fragen, aber warum? Aber das frage ja nicht ich, sondern das fragt Jochen Gebauer, der wieder pflichtschuldig hier ist, um sich anzuhören, was ich so gespielt habe.
Aber warum? Warum mache ich das?
Das musst du dich selber fragen. Das ist,
oh Mann.
Musst du mal in dich gehen, ja, ein bisschen reflektieren, vielleicht mal die CD mit den Wahlgesängen wieder auspacken.
Ja, also ich meine, ich könnte jetzt hier auf meinem neuen PC, könnte ich jetzt wunderschön hier in 1440p irgendein neues Spiel spielen und stattdessen höre ich mir an, was du, wofür du unsere Podcast-Millionen ausgegeben hast. Ah, gut, ich habe meinen Kaffee, es ist alles da. Also ich hab genug Energie gesammelt, um jetzt wieder eine Stunde lang zu weinen.
Genau, kannst mal dem einen großen P zuhören.
Siehst du, warum? Warum mache ich das?
Wo wollen wir denn anfangen, Jochen? Willst du was Schlimmes zuerst oder was, das gar nicht so schlecht war?
Komm, fang mit dem Schlimmen an. Komm, wir bringen es hinter uns. Komm, gib's mir ganz dreckig.
Also pass auf. Also, ich bin ein bisschen unschlüssig. Das Absurdeste, was ich gespielt habe, war Comedy Night. Und Comedy Night ist ein...
Aber warum? Wirklich, warum?
Du weißt noch gar nicht, was es ist. Wenn du weißt, was es ist, wird es noch schlimmer. Weil es ist an sich kein Spiel, sondern es ist ein simulierter virtueller Comedy Club. Das heißt, was du machen kannst, ist entweder du setzt dich da rein und hörst zu, wie andere Leute dort mit einem virtuellen Avatar auf einer Bühne in einem kleinen Club Witze erzählen oder du kannst selber beschließen, auf diese Bühne zu gehen und Witze zu erzählen.
Aber warum? Warum? Also, oh Mann, was hat das gekostet?
Das hat damals, als ich das gekauft habe, $5 gekostet. Also 5 Euro gekostet. 4,99. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Und da habe ich jetzt aber vor kurzem dann tatsächlich erstmal wieder angefangen, nochmal reinzuschauen. Und als ich das damals neu hatte, war es auch noch ein bisschen besser besucht. Inzwischen ist es schon wieder so ein bisschen dünner geworden. Es hat sich allerdings eine Sache nicht verändert an dem Ding, nämlich dass es natürlich also als Spiel im weitesten Sinne nicht wirklich gelten kann. Und dass es auch in seiner Funktion von irgendeiner Art sozialer Zusammenkunft, wo Leute tatsächlich vielleicht witzig sind oder sowas, ziemlich scheiße ist. Aber als soziales Experiment und als soziales Artefakt ist es überaus faszinierend, weil was sich nicht verändert hat, ist, dass dort eigentlich entweder, es können ja immer wechselweise Spieler, nennen wir sie mal so, diese Bühne betreten und die allermeisten machen eine von zwei Dingen. Entweder sie sind nur da und rülpsen ins Mikro oder machen komische Geräusche und dann auf einmal sind sie wieder verschwunden. Oder sie erzählen wirklich die haarsträubendsten, schlimmsten, furchterregendsten, überall sozial geächteten Witze, die man sich nur vorstellen kann. Das ist wirklich, also aus irgendeinem Grunde, ja, ist auch anscheinend völlig unmoderiert, dass die düsteren Ecken des Internets in Reinkultur.
Okay, aber Moment, ich verstehe das richtig. Also der Ansatz ist, dass man einen Avatar sich erschafft, aussucht, wie auch immer, und dann in einem virtuellen Comedy-Club auf eine Bühne tritt, um dann zu Hause mit einem Headset und einem Mikrofon bewaffnet, eigentlich so eine Comedy-Routine abspult.
Und exakt.
Genau. Und irgendjemand, vielleicht die Entwickler oder so des Ganzen, haben sich gewundert, das oder wundern sich jetzt vielleicht darüber, dass die Leute, die da tatsächlich ein Talent dafür haben, das irgendwo anders tun.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Entwickler sich darüber wundern, ob die Entwickler überhaupt jemals reinschauen, was passiert in ihren virtuellen Comedy Clubs. Weil, also wirklich, ist es also fast ausnahmslos, zutiefst rassistisch, zutiefst furchtbar, was dort auf diesen Bühnen abgespult wird. Also manchmal sind auch nur Leute da und schreien einfach nur das N-Wort in die Menge und sind dann wieder verschwunden.
Ja. Und das hast du für $5 gekauft. Warum bist du nicht einfach auf Facebook gegangen?
Ich habe das damals gelesen und habe gedacht so...
Yeah, what could possibly go wrong?
Ja? Das ist doch mal ein interessanter Ansatz, habe ich
Clusterfuck the Video Game, so hätten sie es auch nennen können.
Ja, also ich meine, es war schon irgendwie absehbar, dass es ein Autounfall ist. Aber wann kann man schon mal einen Autounfall für $5 aus der nächsten Nähe? Also,
ja, das Interessanteste finde ich jetzt wirklich, so dieser Gedankengang. Hat irgendjemand gedacht, dass es kein Autounfall werden könnte? Also ist irgendjemand in dieses Auto eingestiegen, auf die Wand zugerast und hat irgendwie gedacht, naja, vielleicht geht sie noch weg, die Wand, vielleicht blinzelt die Wand zuerst oder so.
Unklar. Also Erkenntnislage unklar. Ich habe keine Ahnung, ja, aber weiß ich nicht. Wenn du das auch offensichtlich jetzt ist, laut Steam habe ich ungefähr eine Stunde in dem Spiel bisher verbracht, also in meinen 2 Besuchen sozusagen. Und es scheint aber auch keine Einzelfall oder keine Problem der Momentaufnahme zu sein. Wenn du dir die Steam-Reviews nämlich anschaust, siehst du nämlich dort auch überall so tolle Idee, ruiniert durch toxische Spieler, ja, irgendwo Rassismus, schreiben auch Leute, es sind nur Leute, die irgendwo das N-Wort irgendwie durch die Gegend schreien und so. Also das scheint auch anderen Leuten so ergangen zu sein. Ist nicht auszuschließen, dass es irgendwo mal so zwischendrin so den einen Abend gab, wo es mal gut gelaufen ist, ja, und irgendwie vielleicht sogar mal jemand da war, der was Cooles gemacht hat. Sei es auch nur, dass er die Routine von irgendeinem bekannten Comedian einfach nachgeäfft hat, wer weiß. Aber ansonsten, aber es ist echt, also ich habe schon gedacht, so, das ist so ein Ding, da kann jemand, der Soziologie studiert oder so, vielleicht mal irgendwann eine Abschlussarbeit drüber schreiben. An sich echt ein ganz interessantes Experiment, das natürlich sozusagen ganz furchtbar. Also es ist mehr so ein Stanford Prison Experiment, aber trotzdem faszinierend.
Boah, und das Ding hat aber auch wirklich noch einiges an Reviews, sehe ich hier gerade bei Steam. Also also du warst echt nicht der Einzige hier scheinbar, der gesagt hat, komm, für $5 oder 5 Euro diesen Autounfall, ich bin dabei. Jesus, das Ding hat fast 5000 Reviews, was ja in der Regel ein ganz guter Indikator dafür ist, dass man halt sagen kann, okay, was weiß ich, das rechnen wir jetzt vielleicht mal mit dem Faktor 10 oder so mal hoch, so um etwa auf Verkaufszahlen zu kommen. Halleluja.
Ja, also das ist, glaube ich, auch sicherlich natürlich schon durch einige Sales gelaufen, wo es dann weniger gekostet hat. Mhm. Also ich habe auch gedacht. Also für mich war halt so das Ding, also es ist auf jeden Fall interessant, entweder weil absolut entsetzlich oder weil tatsächlich aus überraschender Weise gut, ja, das hat es eingehalten. Aber
okay.
Also, und viel mehr kann ich dazu auch nicht erzählen. Es ist wirklich nur so dieses Erlebnis und dann auch wieder so dieses, wie du so enttäuscht, ja, im Eingang auf dem Absatz wieder kehrt machst und dachte dir so, ja, shit, ja, okay. Es ist eigentlich die pessimistischste Annahme, wie es abläuft, ist eingetreten.
Aber zusammenfassend können wir feststellen, du hast 5 Euro unseres schönen Podcast-Geldes.
Nee, das ist mein eigenes Geld gewesen.
Okay, du hast 5 Euro deines eigenen Geldes. Das macht mich jetzt durchaus ein bisschen glücklicher, als ich vorher war. Aber 5 Euro deines eigenen Geldes, jetzt überlege ich, mit wem ich hier zusammen eine Firma aufgemacht habe. Du hast 5 Euro deines eigenen Geldes dafür ausgegeben, dass dir wildfremde Menschen via Comicfiguren rassistische Beleidigungen entgegenbrüllen, korrekt?
So kann man, also wenn man das jetzt ganz grob runterdampfen will, dann schon.
Okay. Ich glaube, die Entwickler sind da der ganz großen Sache auf der Spur. Sie sollen einen zweiten Teil machen. Weil du bist, wie gesagt, offensichtlich nicht der Einzige, der sein eigenes Geld dafür ausgibt, damit ihm virtuelle Figuren rassistische Beleidigungen entgegenbrüllen.
Ja, wie gesagt, also das Bemerkenswerte ist halt echt. Also ich habe ja auch vorher so ein bisschen überlegt, dadurch, dass die Leute dann tatsächlich da irgendwie mit Voice Communication irgendwie unterwegs sind und immerhin dann auch identifiziert sind über diesen Steam-Alias, gedacht so, ändert das was? Ja, ist da was vielleicht irgendwo, tritt da so gewisse soziale Verhaltensregeln eher ein? Auch wie reagiert denn das Publikum? Ja, und das Publikum hat da schon lange eine Auslese stattgefunden, zu dem Zeitpunkt, wo ich dazugekommen bin. Und diejenigen, die dort noch im Publikum sitzen, haben damit kein Problem, was sich dort abspielt oder suchen genau diese Art von Erfahrung. Auf jeden Fall, da war auch nur, die buhen dann halt auch einfach erstmal alles aus, egal ob der sich Mühe gibt oder ob er gar nichts gemacht hat und so weiter. Ja, es ist halt echt, also ich stelle mir vor, dass wenn dort man sich hinsetzt und das über einen längeren Zeitraum verfolgt, ja, und das Ganze aus so einer sozusagen sozialwissenschaftlichen Perspektive betrachtet, ist es wahrscheinlich faszinierend. Ich habe es noch nicht so lange ausgehalten. Ich habe immer gedacht, so, boah, das ist bestimmt voll interessant. Und dann so, fuck, fuck, Nein,
es klingt,
I can't do it.
Es klingt auf jeden Fall wie die typische Erfahrung, wo optimistische Menschen, die sonst sagen, man soll ja nicht ganz so kulturpessimistisch sein, ja, und man soll ein schönes, positives, humanistisches Menschenbild haben, reingehen und so nach 10 Minuten so denken, habe ich mich die ganze Zeit geirrt?
Ja, so grob, also. Ja. Die Leute, die gerne sozusagen ihren Glauben an das Gute im Menschen oder beziehungsweise zumindest ja an das Beharren auf dem Guten im Menschen, auch im Kontext der Anonymität oder sowas, wer das gerne verlieren möchte oder einfach nur seine eher missmutige Haltung bestätigt sehen möchte, ist dort auch genau richtig.
Sehr schön. Ich werde jetzt nicht darum bitten, dass du mal einen der Witze rezitierst. Nein.
Nee, mir ist auch keiner im Sinn geblieben, außer dass ich immer gedacht habe, so, wuff, wow, noch, das Loch kann man also noch tiefer graben, verstehe.
Alles klar, man kann noch Sprengstoff hinterher werfen. Gut, dann, okay, jetzt bin ich aber vorbereitet, jetzt kann mich nichts mehr schocken. Wofür hast du unser schönes Geld ausgegeben?
Ja, unser schönes Geld habe ich ausgegeben und habe endlich, was ich lange schon vorhatte, mir den Ultimate Epic Battle Simulator gekauft.
Warum? Also, was? Warum?
Er war im Angebot.
Ja, aber das ist alleine noch keine Begründung.
Steam Sale.
Ja, aber den Ultimate Epic Battle Simulator. Wie viel hat er denn gekostet im Angebot?
Boah, ich weiß nicht mehr, was er im Angebot hat, aber er war echt deutlich runtergesetzt.
Also wenn du so anfängst, was hat er gekostet?
Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also ich glaube, er kostet normalerweise so um die 20 Euro, beziehungsweise inzwischen kostet er nur noch 12,50. Also ich habe ihn im Angebot gekauft für wahrscheinlich auch so 5 oder sowas. Ich glaube, das teuerste, was ich gekauft habe, war 5, 6 Euro.
Okay. Immerhin. Und das ist der, und du wolltest schon eine Indikation. Okay, erzähl mir mehr. Ja, komm.
Ja, genau. Komm. Ja, der Ultimate Epic Battle Simulator ist genau das, was er vorgibt zu sein. Ja, dort kannst du dann nämlich kannst auswählen eine von mehreren Spielkarten, ja, grüne Hügelchen mit einem Schloss, eine Wüste mit so einer etwas, keine Ahnung, Mittlerer Osten anmutenden Stadt, ja, oder eine moderne Stadt. Und dann sagst du, okay, das sind bis zu 8 Teams, die da teilnehmen, und du sagst, okay, ich möchte rausfinden, was passiert, wenn ich 1000 Ritter gegen 5000 Zombies antreten lasse. Und dann kannst du dir da reinsetzen und sagen, wo die starten sollen, und dann gehst du da rein und dann drückst du irgendwann auf Start und dann guckst du, was passiert.
Aber warum?
Ja, damit du rausfindest, was passiert. Aus wissenschaftlicher Neugier.
Also wie früher, wenn man auf dem Schulhof gesagt hat, wer gewinnt, Danger Mouse oder Mickey Mouse?
Ja, genau. Also das klingt relativ eindeutig. Ich meine Danger Mouse, aber ja.
Ja, okay. Ja, also ich fand, die 5000 Zombies klangen gerade auch relativ eindeutig. Was sollen denn die Ritter gegen die Zombies machen?
Ja, pack mal da irgendwo 300 Spartaner hin hier. Spartaner, meine Fresse, ne? Die halten was aus und die teilen auch ordentlich aus. Ich hatte ja beim ersten, also das erste, was ich gemacht habe, war, ich habe in die Mitte, habe ich 250 Nazis gestellt. Ja? Also man kann aussuchen, es ist natürlich, also genau genommen sind es keine Nazis, aber man kann aussuchen, Zweiter Weltkrieg Einheiten, deutsche oder US Einheiten. Und dann habe ich die deutschen Zweiter Weltkriegs Einheiten, 250 Stück in die Mitte gestellt. Und dann waren da mittelalterliche Bogenschützen und dann waren da mittelalterliche Ritter und dann waren da auch nochmal 500 Zombies und sonst irgendwas. Und dann war es aber so, dass blöderweise die Bogenschützen angefangen haben, auf die Ritter zu schießen und die Ritter haben gegen die Zombies gekämpft und die ganze Zeit saßen hinten meine Nazis und haben auf die geschossen, weil die halt auch noch viel größere Reichweite hatten. Und am Schluss waren eigentlich alle tot und ich glaube, von diesen deutschen Weltkriegssoldaten, es waren vielleicht 2 oder so umgefallen. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, da muss erstmal die Positionierung der Zombies geändert werden, sodass sie denen ein bisschen in den Rücken fallen und dann sind es halt mal 3000 Zombies. Mhm. Und so ging es dann weiter. Es war überaus faszinierend.
Um Gottes Willen. Das ist aber auch wirklich die typische Sorte Spiel. Das ist ja auch kein richtiges Spiel, oder? Es läuft dann völlig automatisch ab. Also du guckst einfach sozusagen, wer gewinnt.
Ganz genau. Wobei du hast die Möglichkeit einzugreifen als Spieler. Und zwar hast du 2 göttliche Fähigkeiten. Einmal Wind. Dann kannst du da so mit deiner Kamera nah ranfliegen und diese Windtaste und dann pustest du quasi so, keine Ahnung, 3 Reihen von Einheiten da so weg. So ein bisschen wie in Herr der Ringe, wenn dann hier Sauron zuhaut. Oder du kannst eine Atombombe werfen.
Oh!
die macht dann ordentlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt reden wir drüber. Atombombe auf Nazis und so.
Ja, egal wohin. Die Atombombe ist schon geil, weil ich habe dann natürlich hinterher dann selbstverständlich dem Gesetz der Eskalation folgend, habe ich dann halt hinterher mal 10.000 Einheiten hier und 10.000 Einheiten da und habe die einfach aufeinander losrennen lassen. Und wenn du dann da diese Atombombe wirfst, weil die kommt natürlich so eine kleine Atomexplosion und siehst so eine Schockwelle, die sich ausbreitet, indem dann so in konzentrischen Kreisen so Rauch aufsteigt und die wirbelt dann auch diese Einheiten weg. Und zu sehen, wie dann so 5000 Einheiten auf einmal von dieser Druckwelle erfasst werden und durch die Gegend fliegen, ist ein geiles Schauspiel. Ich habe alleine, glaube ich, 4-5 Mal neu gestartet und an unterschiedlichen Stellen Atombomben geworfen, um zu sehen, wie die Viecher da alle durch die Gegend fliegen.
Wie sieht das denn grafisch aus? Also, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich nehme ja nicht an, dass das irgendwie Grafik auf AAA-Niveau und so weiter ist. Ich meine, einerseits klingt schon ganz cool, irgendwie 10.000 davon und 10.000 davon, aber hat das dann auch tatsächlich, weil du schon Herr der Ringe gesagt hast, zum Beispiel so die Schlachtszenen in Herr der Ringe, wenn man sich an die zurückerinnert, das sieht ja schon ziemlich geil aus, wenn es cool umgesetzt ist. Wenn das jetzt aber irgendwelche Strichmännchen sind, ist es halt schon lange nicht mehr so cool, in meinem Kopf zumindest.
Ja, also es ist halt vergleichsweise hässlich natürlich, so frühe Total War-Spiele mäßig. Ich denke, das muss es natürlich sein, auch wegen der unglaublichen Menge an Figuren. Also die können natürlich dann nicht hochdetailliert sein, weil ansonsten wäre wahrscheinlich schon bei 1000 Einheiten gleichzeitig irgendwie dein System am Kotzen. Auch sonst so die Umgebung und so, das sieht aus wie relativ, ich sag mal so billig aus dem Unity Asset Store geholt. Aber was tatsächlich technisch halt cool ist, ist natürlich erstmal diese Masse an Figuren. Die sind übrigens auch alle ziemlich schlecht animiert, logischerweise. Und dann zu beobachten, wie diese riesigen Horden sozusagen KI-verwaltet anfangen zu agieren. Du kannst dann halt so mit der Kamera sehr weit raus, siehst dann halt einfach hier so da 5000, da 5000, da 5000 und dann fangen die an, aufeinander loszustürmen. Und erstens, wie dann hier diese Menge an einzelnen Akteuren kontrolliert wird von der KI, das hat, also so, wenn das, du bist dann sehr weit über dem Spielfeld und du siehst lauter kleine Punkte, die anfangen loszurennen, wenn du so willst. Aber das sieht dann wirklich fast schon aus, so ein bisschen Herr der Ringe mäßig. Also wo du das Gefühl hast, so diese simple Crowd-KI löst trotzdem irgendwelche Szenen aus, die aus der Ferne irgendwie dich durchaus erinnern an diese Darstellung von irgendwelchen Massenschlachten früher im Film. Und auch wenn du die dann in Städte platzierst oder sie in Städte reinstürmen und du siehst, wie das dann so ein bisschen wie so eine Ameisenfarm anzuschauen, wie sie dann anfangen, so in diese Straßen reinzufluten und dann bricht so eine kleine Gruppe links weg, wo die KI gesagt hat, hier ist eh schon alles verstopft, ich gehe mal da lang und trifft vielleicht auf eine andere Gruppe und dann bilden sich so Seitenscharmützel oder die einzelnen Gruppen, wo du gedacht hast, so, oh, da stürzen sie jetzt auf allen, die primitiven Einheiten stürzen von allen Seiten auf diese eine modern bewaffnete Gruppe zu und dann mal gucken, ob sie es schaffen, trotzdem überzubleiben, aber dann verteilen die sich halt auf einmal, ganz unvorhergesehen, wie ich schon beschrieben habe, dann fangen halt auf einmal Gruppen an, sich zu bekämpfen, wo du gedacht hast, so, nein, das war so nicht geplant, ihr solltet eigentlich miteinander, also ihr seid in unterschiedlichen Teams, aber das heißt doch nicht, dass ihr, nein!
Ja. Gut, aber es ist reine ja. Sandbox, oder? Es gibt jetzt nicht irgendwie noch so einen spielerischen Ansatz, so ein, keine Ahnung, hier hast du irgendwie 100 Zombies so. Und mach was damit oder so, sondern es ist rein ein, ich suche mir aus, wo die aufeinander zustürmen sollen oder wo die sich bekämpfen sollen und dann setze ich die dort rein, dann gucke ich, was passiert.
Ja, also es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal so eine Art Horde-Modus, der noch in der Alpha ist, laut Vermerk im Spiel. Da spielst du so eine kleine Gruppe Soldaten und dann kommen halt in mehreren Wellen immer mehr Zombies. Ne? Erste Welle 100 Zombies, 200, 300 und so weiter und so fort. Und das ist dann wie so ein Ego-Shooter in einem Horde-Modus, nur dass du das halt einzeln spielst und du kannst zwischendrin dann auf der Karte weitere Soldaten einsammeln, die dir dann folgen und an deiner Seite kämpfen. Das habe ich einmal kurz reingespielt und es ist halt ziemlich, da gibt es 3 Milliarden Spiele, die besser sind. Und du kannst dann in diesem normalen Sandbox-Modus, was du da machen kannst, ist, du kannst einzelne Figuren übernehmen. Du kannst jederzeit mit einem Rechtsklick auf eine Figur diese Figur dann direkt steuern. Aber dann bist du halt nah dran an der hässlichen Grafik und das ist ehrlich gesagt auch nicht so geil. Und das Interessante an dem Ding ist, dass es halt, es gibt ja so in mancherorts diese Unterscheidung zwischen Spielzeug und Spiel. Und das ist halt Spielzeug. Ja? Und das fand ich total interessant eigentlich, weil auch sowas echt Spaß machen kann, mir zumindest. Einfach so dieses komische Set, wo ich einfach nur so Parameter einstelle und dann danach bin ich eigentlich Betrachter. Also diese interaktiven Angebote, die das Spiel mir macht, sind eigentlich für den Arsch. Gibt auch so Heldencharaktere, so ein Chuck Norris-Klon oder sowas, die kannst du dann auch direkt übernehmen und dann auch da mit direkt so 5 Reihen Gegner wegtreten und sowas. Das ist aber halt echt so für 2 Minuten irgendwie ganz nett und dann habe ich auch schon keine Lust mehr gehabt. Aber dieses Positionieren von immer größeren Truppen und dann zuzuschauen, was da passiert, ich habe das so 1-2 Stunden gespielt und hatte da echt durchaus Vergnügen mit. Einfach nur so erstens aus so einer technischen Faszination raus zu gucken, so, ach guck mal, ne, erkennt man irgendwelche Muster, wie dieses KI-Verhalten gesteuert ist, als auch einfach nur so zu gucken, so, schaffen es die Einheiten, ja, überleben die und so. Es hat auch so eine Steam-Workshop-Unterstützung und hat schon einige Mods. Da kannst du jetzt halt inzwischen auch irgendwelche Star Wars-Clone-Trooper oder sowas dir über den Steam-Workshop in das Spiel reinladen und die dann auch benutzen. Und dann fängst du halt auch so an, du kannst dir selber so eine Art Strategiespiel so ein bisschen draus bauen, dass du so da sitzt und versuchst so, wo muss ich denn Einheiten? Also wenn ich eine kleine Gruppe Einheiten habe und ich will, dass die vielleicht gegen eine riesige Übermacht bestehen, wie positioniere ich sie denn? Wenn ich sie hier in der Stadt irgendwo hinsetze, wo dann vorne so ein Flaschenhals ist, so ein Chokepoint, wie man sagt, sodass dann eben wirklich da 300 Spartaner stehen, aber da sind halt irgendwelche Thermopylen und auf einmal sind da zwar 10.000 Perser, kannst du auch, gibt es im Spiel, vor der Tür, aber die müssen alle durch dieses Nadelöhr sozusagen. Klappt das dann? Und dann siehst du vielleicht, oh, verdammt, da spült aber diese riesige Horde so ein bisschen drumrum und dann fallen sie auf einmal noch über die Flanke da in die Stadt ein und dann wird's doch wieder eng für meine Spartaner und so weiter und so fort. Das war echt ganz, ganz cool. Also erstens, weil so dieses Spielzeugartige gibt's ja vergleichsweise wenig, zumindest so schamlos in diese Richtung. Und zum anderen, weil man merkt, wie du dir selber anfängst, so kleine Aufgaben zu suchen, die halt vom Spiel nicht vorgegeben sind, aber wo du sagst, das will ich jetzt mal ausprobieren, ob das geht.
Ist ganz interessant, weil es erinnert mich an ein Spiel, das ich schon seit längerer Zeit so auf der Agenda habe und von dem ich die ganze Zeit warte, dass es aus dem Early Access rauskommt, nämlich They Are Billions. Sagt dir das was?
Ja, habe ich von gehört. Hm. Ich dachte immer, das wäre ein Echtzeitstrategiespiel.
Es ist pausierbare Echtzeit und zumindest behaupten sie, ich neige ja dazu, diese Spiele dann erst zu spielen, wie jetzt zum Beispiel auch Slay the Spire oder so, wenn sie dann tatsächlich erschienen sind. Ich will das nicht mitten im Early Access spielen und dann habe ich mich sozusagen schon tot gespielt, bis dann die sozusagen bessere oder endgültige Version rausgekommen ist. Und dieses They Are Billions, das ist quasi wie ein Anno, nur mit sehr, sehr vielen Zombies. Milliarden sind es jetzt nicht. Ich glaube, sie sagen 20.000 können sie zeitgleich simulieren. Und das kann man sich für die Leute, die noch nichts davon gehört haben, kann man sich wirklich vorstellen, ein bisschen wie so einen Steampunk-Anno, wo deine Kolonie oder was auch immer du dort aufbaust, die ganze Zeit oder immer mal wieder von unterschiedlichen Wellen von Zombies angegriffen wird. Teilweise halt auch wirklich Tausende oder Zehntausende davon, die dann drauf zustürzen. Und das sieht, zumindest jetzt auch schon in der Early Access-Fassung, auf den Videos, die ich gesehen habe und auf den Screenshots, teilweise echt beeindruckend aus. Und bietet dem Ganzen, deswegen musste ich daran denken, natürlich einerseits durch die ganze Masse an, in dem Fall jetzt tatsächlich Zombies, die dort dargestellt werden, aber so ein bisschen das Spielerische, was dem Spiel oder dem Spiel in Anführungszeichen, was du jetzt hattest, so ein bisschen fehlt. Das habe ich wirklich auf der Agenda, weil ich mag das in Filmen total gerne. Herr der Ringe und Co. haben wir jetzt ja schon erwähnt, dieses einfach, wenn eine Masse an Leuten oder an Soldaten oder an Zombies oder was auch immer auf dem Bildschirm ist und wie diese Masse sich dann bewegt und quasi zu einer Art einzigem Individuum wird und so weiter und so fort. Das sieht halt einfach beeindruckend aus. Und das mal in einem Spiel umgesetzt. Mir würde sonst kein Spiel einfallen, das bislang auf die Art und Weise gemacht hat. Deswegen habe ich dieses They Are Billions eben auf dem Merkzettel. Aber es kommt einfach nicht aus dem Early Access raus.
Ja, mir ist so, als hätte ich was Ähnliches auch noch gesehen, aber mir fällt der Name nicht ein. Ist auch wurscht. Es gibt nicht viele Spiele, die in dieser Richtung. Und wie gesagt, also dieser Ultimate Battle Simulator ist halt wirklich ein Spielzeug und kein Spiel. Es ist halt einfach, weißt du, es gibt noch ein Spiel. Wie hieß denn das zum Beispiel? Dieses Little Inferno, was ein Spiel ist, in dem es darum geht, einfach Sachen zu verbrennen. Und dann geht es auch um die richtige Kombination dabei, Sachen zu verbrennen. Es ist leider lange her, dass ich das gespielt habe. Aber das war auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, eigentlich ist es ein ziemlich idiotisches Ding, aber es ist irgendwie so nett, dieses Zeug da reinzuschmeißen und es abzufackeln. Und ich, wie gesagt, also ich glaube, wenn man sich genauer umschaut, wird es wahrscheinlich eine ganze Reihe Sachen geben. Aber das war jetzt halt das, was für mich so rausgestochen ist unter diesen virtuellen Spielzeugen. Also es ist wie, wirklich wie so eine, weiß ich nicht, womit kann man das vergleichen? Es ist halt wie so ein Kreativspielzeug, ne? Wo du so da sitzt, statt Knete hast du halt eben die Möglichkeit hier in oder im Sandkasten. Ne? Du kannst jetzt da hier deine G.I. Joes sozusagen hinstellen, nur dass danach eben automatisch abläuft, wie diese Schlacht ausgetragen wird. Und das ist es auch nicht so, das hat nicht die Anmutung eines Systems, das wirklich komplex ist oder sonst irgendwas. Der historisch Interessierte oder so kann jetzt da nicht irgendwie historische Schlachten nachstellen oder sonst irgendwas. Es ist halt einfach relativ blöde, dann Figuren, die aufeinander zulaufen, Frontlinien quasi aufeinandertreffen und dann fräst sich diese eine Gruppe so langsam durch die andere durch, weil die halt einfach wahrscheinlich mehr Angriffskraft oder die anderen haben weniger Health oder sonst irgendwas haben. Aber dem zuzuschauen und das neu zu arrangieren und zu gucken, ob halt bestimmte Situationen herstellbar sind, die du dir gerade vorgestellt hast, ist auf eine eigenartige Weise durchaus faszinierend.
Oh, ich fände es ja cool, wenn man sowas dann so ein eigenes Regelset geben kann, weil mich erinnert das ein bisschen an die kleinen Soldaten, die ich als Kind hatte. Und ich glaube, heutzutage würde man da oder würden einen zumindest sehr viele Eltern angucken, als würde man ihre Kinder auffressen, wenn man dann irgendwie vorschlagen würde. Oder guck mal, was ich da im Keller noch gefunden habe. Ja, Kriegsspielzeug, ganz schlimm. Aber als Kind habe ich die Dinger geliebt. Dann hattest du immer die blauen waren, die kleinen blauen waren die Deutschen und die kleinen grünen waren die Amerikaner. Und dann hatte ich immer so ein eigenes Regelwerk im Kopf. So mit einem normalen Gewehr kann man einen erschießen und mit einem Mörser kann man fünf erschießen und so weiter. Und wenn man jetzt bei dem Spiel, was du jetzt hattest, aber bei dem Spielzeug, weißt du, wenn du noch so ein eigenes Regelwerk geben könntest, oh, der Zombie macht so viel Schaden, der andere irgendwie so viel oder so, sowas stelle ich mir geil vor.
Ja, also zu einem gewissen Grad, also diese Steel-Workshop-Dinger zeigen, dass man da offensichtlich dich dann festlegen kann, auf wie viel Schaden die machen sollen oder so. Aber ansonsten kannst du, glaube ich, bislang kein zusätzliches Regelwerk hinzufügen. Wahrscheinlich gehst du halt irgendwann dann so Richtung Tabletop-Simulator oder sowas. Aber hier ist ja halt diese Verquickung, ne? Dass die Ästhetik dieser unfassbaren Menge an Akteuren, wo einfach das Zuschauen, also wie du schon sagtest, ist wie so ein Fischschwarm. Es gibt ja in Naturdokus dann immer auch diese Aufnahmen von riesigen Fischschwärmen, die dann geradezu synchron, die schwimmen dann halt vielleicht so im Kreis wie so ein riesiger Strudel oder sie bewegen sich als eine große Wolke, um den Anschein zu erwecken, sie sind ein großer Fisch, damit irgendwelche Raubtiere sie nicht fressen und so weiter. Das ist ja auch immer ein total krasser Anblick.
Ja, oder so. Oder so eine Ameisenarmee. Man darf da, ja, genau, da fühle ich mich bei Herr der Ringe immer so ein bisschen dran erinnert. Das hat schon was, also diese gewaltigen Ork-Armeen, die haben halt was von so einem Insektenschwarm, der halt alles unter sich begräbt und auffrisst und die Landschaft vernichtet, wo er durchzieht.
Genau. In welchem Fantasy-Ding ist denn das? War das in der unendlichen Geschichte? Es gab doch irgendwo die viele. Das war so eine Spinne, die aus ganz vielen einzelnen kleineren Insekten zusammengesetzt war. Was war denn das? Fällt mir nicht mehr ein. Ich finde den Namen auch nicht mehr ein. Ich weiß nur, sie hieß, wurde die viele genannt, weil sie eben.
Echt? Das sagt mir gerade gar nichts. Aber es kann,
komme ich später noch
kann unendliche Geschichte gewesen sein. Da habe ich, glaube ich, nur einen Teil mal gesehen.
Irgend sowas.
Mhm. Egal.
Also ich, vor allem auch, ich weiß gar nicht, ich, wenn dann im Buch, ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall, das war tatsächlich eine nette Erfahrung. Jetzt, wo es wieder 12,50 kostet, würde ich mir das schon wieder sehr deutlich überlegen, muss ich sagen. Weil ich glaube, also jetzt habe ich da so 2 Stunden mit rumgespielt. Ja, vielleicht stecken da auch 5 drin oder so. Also, aber das ist halt wirklich so ein alles mal durchprobieren, hier ein bisschen fasziniert sein, noch ein bisschen rumprobieren, ein bisschen ausprobieren, ein paar Atombomben werfen und dann ist wieder gut. Aber es erweckt den Anschein von etwas, das richtig geil sein könnte, wenn da noch irgendwo ein anderer Ansatz hinzukäme, um daraus mehr zu machen, als so dieses, ach guck mal, wie sie da losrennen und wie sie sich verteilen auf der Karte, das sieht ja irgendwie cool aus und ist ja ganz faszinierend, was heutzutage technisch alles möglich ist und so. Aber weißt du, wie du schon sagtest, also wenn dieser Baukasten ausgefeilter wäre oder wenn es noch Möglichkeiten gäbe, da mehr zu bauen, wie so ein umgekehrtes Tower-Defense-Ding oder so, ich weiß es nicht. Also ich kann jetzt aus dem Bauch raus nichts präsentieren. Ich habe das Gefühl, weil dieses rudimentäre Grundgerüst schon so faszinierend war, habe ich gedacht so, boah, wahrscheinlich steckt da eine richtig gute Idee drin. Jetzt ist es ja eher wie auf dem Level von sowas wie so einem Goat-Simulator, ne? Wo irgendwo einfach das Rumquatschen damit Spaß macht. Und es ist gefühlt aber so ein Ding, wo ich denke, so hey, so 1-2 Schritte noch weiter gegangen und alle sitzen da und sagen, so das ist ja der Hammer, ja, so originell. Naja, Comedy wäre weiter, bisschen kürzer abzuhandeln. Ich habe gespielt Dreaming Sarah.
Warum?
Das, weil man mir auf der Seite, auf der Steam-Webseite waren die Kommentare ziemlich positiv. Und es sollte gehen um ein Mädchen, das im Koma liegt, dessen Traumwelten man durchwandert. Das hatte so einen netten Pixel-Art-Stil. Und habe ich gedacht, so, ach, guck mal hier, ne, das ist ja, das ist so eine von diesen kleinen künstlerischen Perlen bestimmt, wo die Leute so ein herzergreifendes Thema umgesetzt haben, ja, und voller Originalität und Herzblut. Und habe ich es halt ein bisschen gespielt und war ehrlich gesagt ziemlich ernüchtert. Ist ein sehr, sehr simples Jump'n'Run, so Metroidvania-mäßig im Aufbau. Also es gibt keinen wirklichen Kampf in dem Spiel, man hüpft nur rum. Aber es gibt halt verschiedene Segmente dieser Spielwelt, die man von einem zentralen Ausgangspunkt erreicht und du findest verschiedene Gegenstände, die dann jeweils den Zugang zu neuen Gebieten ermöglichen. Und ja, das ist also halbwegs charmante Pixel-Grafik und ja, es hat schon durchaus ein paar nette Ideen in diesen surrealen Traumwelten, aber vor allem hat es so schon in der vergleichsweise kurzen Spielzeit, die ich da drin hatte, schon dreimal, glaube ich, das Designelement des Endlos-Labyrinths, ja, mit du gehst durch die Tür, auf einmal kommst du da raus, gehst durch die Tür, kommst du auf einmal wieder an der gleichen Stelle raus und dann, jetzt guck doch mal, vielleicht musst du nur in der richtigen Reihenfolge durch diese Türen gehen, ja, und ich so, nee, fuck you, kein Bock drauf, weitergelaufen, komme ich in eine Wüste, laufe ich in der Wüste nach links, also das ist ein Side-Scroller, ne, man sieht es 2D von der Seite, Jump'n'Run-mäßig halt, und lauf da, auf einmal kommt Wasser, schwimm, kommt zu einer Insel und dann sagt mir irgendein Pirat auf der Insel, na, du hast dich wohl verlaufen. Und ich denke mir so, what? Und dann stellt sich halt raus, kannst endlos weiter nach links laufen, das wiederholt sich immer. Und wahrscheinlich brauchst du irgendein Item, um dich in der Wüste zu orientieren. Ich habe dann da einen Kompass gefunden, dachte, jetzt komme ich weiter. Nein, Kompass hat mir nicht geholfen, zumindest nicht sofort. Und ich dachte so, okay, fuck this, habe ich auch keine Lust drauf. Weitergelaufen, kam in einen in so eine Uhr später noch, so eine Standuhr, die dann auch Zugang in so einem neuen Gebiet war. Und innerhalb der Uhr konnte ich irgendwie immer wieder runterfallen und kam dann wieder an der gleichen Stelle raus. Und dann waren zwischendrin Luftballons mit einem Gesicht, die mich verhöhnt haben. Und offensichtlich war das schon wieder so ein Endloslabyrinth. Ich hab gedacht so, okay, fuck you, Sarah, krepier doch in deinem Koma. Und das war's dann mit dem Spiel. Es war echt so, what the fuck?
Okay, die arme Sarah in ihrem Koma. Aber ich meine, also, das, weißt du, du sagst den Titel des Spiels, ja, ich gucke mir die Steam-Seite an und ich denke, warum? Aber warum? Es gibt so viele andere, warum?
Ja, aber das kleine Mädchen liegt im Koma, dann musste doch jemand helfen.
Ja, ja? Man hat ja gesehen, was du für eine große Hilfe gewesen bist, ja? Fuck you, endlos Labyrinth im Koma, ja?
Ja, tut mir leid, wenn sie so unkooperativ ist, dann hat sie es halt auch anders
verstanden. Also die hätte also in einem interessanteren Koma liegen müssen.
Ja, also ein bisschen Mühe geben kann man
sich. Ja, während man im Koma liegt.
Ja, ja, Lacke ist wahrscheinlich auch lange noch im Koma, um sich was Gutes einfallen zu lassen. Ja, ist halt auch, da kommt noch erschwerend hinzu, dass das Ding in Bewegung, also es sieht ja so schon nicht geil aus, wenn du auf die Steam-Seite geschaut hast, aber in Bewegung dann noch weniger geil aussieht. Beim Schwimmen verändert sich die Körperhaltung null, also sie sieht immer noch so aus, als ob sie steht, aber rudert auf einmal mit den Armen. Und das Schlimmste ist, dass das Timing bei der Jump'n'Run-Sequenz ist nicht gut. Es hat einen leichten Lag sozusagen, bis deine Eingabe spring jetzt umgesetzt wird. Was dann dazu führt, dass du halt irgendwo runterfällst, nur obwohl du denkst, da hätte die dumme Sau noch springen müssen. Beziehungsweise das hat auch ein bisschen mit den Hitboxen zu tun, weil du siehst auch, wenn du dann an einen Rand schwimmst, um rauszuklettern, das ist dann alles in der Darstellung so schön abgerundet, aber das System, das diese Spielwelt sozusagen als fest, also darauf kann der Spieler stehen, aber da kann er auch eben nicht durchlaufen verortet, die Hitboxen, die sind offensichtlich quadratisch, also mit geraden Linien. Das heißt, dann läufst du da so, das sieht aus, als ob deine Figur auf einmal im Vordergrund davor läuft und dann bleibt sie erst stehen. Und das passiert aber auch, wenn du über diese Plattform läufst. Das sieht dann so aus, als ginge es da noch weiter, aber tatsächlich ist sie schon Zentimeter vorher zu Ende. Und das sind halt auch noch so Sachen, wo ich gedacht habe, so, boah, nee, da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja, da war es dann vorbei. Dann habe ich mir gedacht, so, ja, sorry, aber ne, viel Spaß im Koma.
Die arme Sarah, da liegt sie jetzt.
Ja, dabei bleibt's auch.
Na gut, mach mal weiter, vielleicht habe ich ja Glück, lande auch im Koma.
Ja, wir werden sehen. Ja. Ja, ab jetzt wird's eh nur noch besser.
Ah, okay, ja. Ich spüre schon langsam so im Hinterkopf diese Migräne, die kommt so langsam.
Moment, was? Oh. Doch nicht, eins habe ich noch, das enttäuschend war. Obwohl. Ja. Und zwar habe ich gespielt I'm Not a Monster. Und das ist im Grunde genommen, ich habe ja vor Jahr und Tag dieses Spiel bei uns in der Wertschätzung besprochen, Town of Salem. Das sind die hinterher meine E-Mail-Adresse geleakt haben, weil sie gehackt wurden, die Penner. Und Town of Salem war ja so ein, wie diese Party-Games, Mafia, Werwolf und so. Das heißt, irgendein Teil der Spieler in dem Spiel sind sozusagen böse Charaktere und haben das Ziel, anderen was anzutun. Und die anderen müssen halt über Kommunikation in einer Versammlung einmal am Tag halt dann irgendwie rausfinden, wer ist denn jetzt wirklich böse und wer nicht, und dann hängen sie am Schluss des Tages immer ein und erwischen meistens die Falschen. Und das ist jetzt hier die gamifizierte Version in Verkleidung von Rundentaktik mit so einer 50er-Jahre-Science-Fiction-Optik. Also das heißt, es ist erstmal ein Rundentaktikspiel, bei dem aber alle Spieler gleichzeitig ihre Eingaben machen müssen. Ja, am Anfang der Runde muss jeder sagen, was mache ich denn in dieser Runde? Und dann kannst du halt sagen, ich laufe dahin und durchsuche zum Beispiel diese Kiste, da stehen Kisten in dem Level und da sind dann halt Waffen drin oder Heil-Items oder sowas. Oder du sagst, ich greife den oder den an. Und ein Teil der Spieler sind eben Helden und ein anderer Teil der Spieler, ein erheblich kleinerer Teil der Spieler, sind Monster. Und es gibt auch Zivilisten in den Level und diese Zivilisten sollen die Helden retten und die Monster können die Zivilisten benutzen, indem sie sie infizieren, damit sie respawnen können. Also wenn ein Monster getötet wird von den Heldencharakteren, dann kann es respawnen, solange noch infizierte Zivilisten übrig sind. Und das Gleiche gilt sozusagen für die Helden, nur dürfen die Zivilisten dann nicht infiziert sein. Solange nicht infizierte Zivilisten da sind und ein Held stirbt, kann er reinkarnieren sozusagen in einem der Zivilisten. Ja. Und so geht es dann halt so gegeneinander, bis eine Partei tot ist. Und das Interessante daran an sich ist natürlich jetzt erstmal, dass auch hier wieder die Monster können sich tarnen. Die sind dann nicht zu unterscheiden von normalen Heldenfiguren. Und dann, um aber zum Beispiel einen Zivilisten zu infizieren, musst du dich enttarnen, dann wirst du sichtbar. Und die Heldenfiguren, die können halt verschiedene Gegenstände finden. Einige davon sind halt auch sowas, so Sender, die dann Monster in der Umgebung enttarnen können und so. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich wahrscheinlich sogar ganz cool, weil das ist wieder so ein Spiel, da geht's auch ein bisschen um Kommunikation. Die Leute müssen miteinander reden. So hier, ich glaube, der Dingsbums, der ist ein bisschen fadenscheinig, da müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Du kannst auch als Held infiziert werden und wenn du dann dich nicht innerhalb von 5 Runden heilst, dann wechselst du ins Team der Monster, ne, und kannst dann denen wiederum helfen. Aber effektiv war es dann doch nicht so geil, weil, wie es halt so ist, du spielst dann halt mit den Leuten auf so einem Public-Server und dann ist die Kommunikation eben doch nicht so cool. Das Spiel mit seinen verschiedenen Items und wie die zu benutzen sind und wie die gut einzusetzen sind, war auch erstmal ein bisschen schwierig zu erfassen. Und das größte Problem war halt Spielerschaft. Ich habe das am Anfang bekommen, ich glaube, über das Humble Monthly Bundle. Und da war mal eine kurze Zeit, wo relativ viele Spieler da waren und man halbwegs gut Online-Partien finden konnte. Und das war dann wieder rum. Und ich wollte jetzt vor der Aufnahme heute nochmal neu spielen, um nochmal reinzugucken, um davon erzählen zu können. Und es war unmöglich, eine Partie zustande zu bringen. Jetzt zu deutscher Mittagszeit, da war halt nichts mehr. Es war rum.
Gut, aber das ist ja eigentlich dann der Todesstoß für so ein Spiel. Zumindest jetzt für einen, ich sag jetzt mal, für jemanden aus Deutschland, der das kaufen wollen würde. Keine Ahnung, wenn zu amerikanischer Primetime zumindest Spiele irgendwie machbar sind, ist es ja was anderes. Aber wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt einfach mal Lust hätte, das Ding zu spielen und ich würde dann reingucken und würde sagen, oh, okay, ich muss mal in 5 Stunden wieder gucken, ist das eigentlich der Todesstoß für so ein Spiel.
Absolut, ja. Aber selbst als es funktioniert hat, es war ganz ulkig. Ich habe gedacht, wenn mehr Spielsystematik dazukommt, ist es bestimmt cool. Und ich fand Town of Salem das viel, viel bessere Spielerlebnis, weil das komplett runtergebrochen ist, bis auf ganz wenige systemische Dinge, auf diesen Kommunikationsaspekt, auf diesen Austausch mit Spielern, ja. So, ja, hier, ne, der, was ist denn mit dem? Und guck mal, der hat ja letztes Mal und sonst irgendwas. Oder du wirst selber beschuldigt und so, nein, ich bin das nicht, ich kann es euch beweisen, weil guck mal, ich hab doch und so weiter und so fort. Und dann nach dem Ausschlussverfahren so vorzugehen, so, hey, nein, ich weiß, der da kann es nicht sein, weil das ist ja der Sheriff oder sowas. Und hier durch die Spielsysteme, also mit dem, jetzt gehe ich da hin und da ist eine Kiste und da ist Loot drin, ne? Und jetzt guck mal, du hast jetzt 3 Züge Zeit und es gibt auf einmal tatsächlich eine Positionierung im Raum und so, aber jetzt, es war so zwischen den Stühlen. Der Kommunikationsaspekt nahm ab und das, was hinzukam, war 0815 Rundentaktik und auf einmal war beides für sich gesehen irgendwie nicht mehr richtig geil im Vergleich zu dem Spiel, das diesen etwas puritanischeren Ansatz hatte.
Das kann ich total verstehen. Ey, das erinnert mich jetzt zum Beispiel wiederum an sowas wie Siedler von Catan, was ich echt gerne spiele im Freundeskreis in der kompletten Urversion. Mit jedem Add-on, das es ja auch für das Brettspiel gab, kommt halt eine strategische Komplexität dazu, die an sich ich persönlich nicht besonders fantastisch finde, die aber wegnimmt von dem eigentlich coolen Aspekt, nämlich dem Scharren um Rohstoffe. Und das nimmt einen geringeren Anteil an, das ist aber der Teil, den ich am interessantesten finde. So ähnlich klingt es auch hier, weißt du, du ersetzt quasi den coolen Kern oder verwässerst ihn ein bisschen durch eher 0815 Strategieaspekte, die vielleicht in einem anderen Spiel viel besser funktionieren würden.
Ja, genau. Also im Grunde genommen ein rein soziales Spiel, jetzt nicht 100%, ne, aber sind, sagen wir mal, 85%, und auf einmal ist es halt jetzt nur noch 50% oder sowas. Und das hat's ja einzigartig gemacht. Das fand ich ja so cool an dem Town of Salem. Also, dass auf einmal Sprache auch sozusagen zur Spielmechanik gehört hat. Ne? Also wie kann ich mich schnell präzise ausdrücken oder wie kann ich auch Dinge so formulieren, dass sie glaubhaft erscheinen und so weiter? Welche Muster bilden sich dort aus, auch in der Kommunikation? Ne? Da hat man ja gesehen, dass diese Spieler-Community sehr schnell eigene Abkürzungen oder so ein bisschen erschafft. So wie früher auf Twitter oder so, wie mit dem Aufkommen von SMS sich dann auch diese ganzen Abkürzungen eingebürgert haben, wie LOL oder Roffel oder weiß der Himmel was, um mit begrenzter Zeichenanzahl möglichst viel Informationen rüberzubringen. Oder jetzt im Falle von Town of Salem, da existiert ja ein Zeitlimit. Da willst du halt dann möglichst viel Informationen innerhalb kürzester Zeit in diesen Textchat tippen können. Und das war alles interessant und faszinierend und zumindest für mich auch einigermaßen neu und ungewohnt. Und jetzt wurde halt ein Teil davon ersetzt durch Sachen, die für mich eigentlich relativ banal und sogar sehr vertraut waren. Und das Ergebnis war halt tatsächlich echt weniger interessant, obwohl es an sich nett war. Also diese Verpackung, es hat halt so Artworks wie so frühe Perry Rhodan-Romane und es wird erzählt, es gibt so ein Tutorial mit so einer Erzählerstimme, das klingt auch wie ein Hörspiel aus den 50ern, sowohl von der Intonierung als auch von der Aufnahmequalität mit so einem Rauschen unterlegt und so. Ist alles echt super nett und charmant gemacht, auch die Aufmachung dann von dem Spiel selber, das Design von den Frisuren bis über das Monster-Design sieht halt auch aus so wie, ne, so billige Gummimonster aus der Ur-Star Trek-Serie und so. Das passt alles, ist alles schön, aber das Endergebnis ist einfach schlechter als das krümelige, kackige Town of Salem.
Ist übrigens ganz interessant, weil, als du jetzt gerade so gesagt hast, mit dem Aufkommen der ganzen Abkürzungen und wie man so hat reden müssen, wäre auch mal ganz interessant, hat bestimmt vielleicht auch so ein Kommunikationswissenschaftler schon mal gemacht, sich anzugucken, welche Rolle dort Computerspiele gespielt haben, weil ich habe da nicht an Handys gedacht. Wenn du diese Abkürzungen und so weiter sagst, also lange bevor es die Handys gab, also gefühlt jetzt wahrscheinlich 3-4 Jahre oder so, habe ich die schon in Online-Rollenspielen gesehen. Ja, die Leute, die das irgendwie, die LOL und Co. im Handy benutzt haben, im Handyverkehr, ja, das waren ja so die zu spät Ankömmlinge. Ich kann mich noch erinnern, wenn du EverQuest zum Beispiel damals, Ende der 90er, wenn du das irgendwo bevor ich noch ein Handy hatte, mein erstes, wenn du das irgendwo in der Gruppe gespielt hast und warst irgendwo tief in irgendeinem Dungeon drin, der Gruppenchat, der stattgefunden hat, damals gab's ja noch keinen so Voice-Chat, wie du das heute hast, alles über Tippen, das war nur Abkürzung. Da hätte kein Mensch einen Ton verstanden von dem, was da getippt wurde. Ja,
ja, das war das falsche Beispiel, um Twitter zu illustrieren. Das war dann das Erste, was mir eingefallen ist. Hast natürlich recht. Das war auch ja in Textchats früher schon Usus. Gibt so Sachen, die mir nicht einfallen. Das waren so Dinger, die aber gefühlt für mich mit Twitter aufkamen wegen dieser Zeichenbegrenzung. Ich weiß es nicht mehr. Ist aber auch wurscht, wo es eigentlich herkommt. Nee, Fall sowas ist immer interessant zu sehen.
Mir ging es auch weniger jetzt darum, hast du jetzt Recht oder Unrecht oder sonst was, sondern ich glaube, es ist ganz interessant, wenn man zurückguckt, welchen Stellenwert dort vielleicht Online-Spiele hatten in dieser ganzen Sache, weil du da ja nicht nur die, nicht nur eine, ich sag jetzt mal, da hattest du ja keine Zeichenlimitierung sehr, sehr häufig und auch in Chats und so weiter nicht, sondern A, du warst natürlich zu faul, das Ganze auszuschreiben, weil das ganze Geschreibe natürlich ein bisschen Arbeit ist. Und B, in solchen Online-Spielen wie EverQuest und Co. kam dann ja noch die Sache dazu, wenn du das geschrieben hättest, wäre deine Gruppe tot gewesen. Ja, der Heiler hat halt nicht genug Zeit gehabt, das zu schreiben.
Ja, das ist ja, genau, das ist ja der Effekt wie bei Town of Salem. Ne? Also im Grunde genommen auch ein Zeitlimit, in dem Falle vielleicht nicht so explizit angezeigt, sondern halt, wenn ich denen jetzt das alles erstmal schön prosaisch hinschreibe, sind wir schon gewiped, bis ich die Information rübergebracht habe. Mhm. Auch Effizienz, also jetzt, wo ich so dran denke, früher Online-Chatrooms, da gab es ja zum Beispiel immer dieses ASL, Age Sex Language, als Abkürzung. Ne? Das war Grundsatz an so Anforderungen von Basisinformationen. Ja? So sind wir sozusagen in irgendeiner Form kompatibel, indem wir gleich alt sind oder keine Ahnung, jemand, der sowieso nur aus romantischem Interesse da ist, hat kein Interesse daran, mit jemandem zu chatten, der das gleiche Geschlecht hat oder gerade dann hat er Interesse, nur dann hat er Interesse.
Hast du das gerade romantisch genannt?
Ich nenne das so.
Ah, ja. Ich wollte nur sagen, meine Erinnerung war bei Leuten, die ASL gefragt haben, spielte Romantik eine eher untergeordnete Rolle.
Also ich kannte das aus diesen frühen Chatrooms tatsächlich, war das super verbreitet, selbst einfach so als Standard Ding, weil halt auch Leute so, naja, mal gucken, ich will jetzt nicht mit einem 12-Jährigen reden oder sowas. Oder ich will nicht ich will gucken, ob der jemand, vielleicht spricht jemand Französisch und ich will nicht mich mit Englisch da durchmurksen müssen und so weiter. Aber ja. Ja, aber das, das war ein bisschen schade. Also ich hätte es gerne noch ein bisschen mehr ausprobiert. Ich habe jetzt vielleicht insgesamt irgendwie 3 Partien oder so bei dem Ding tatsächlich spielen können. Das war damals schon schwierig, als es überhaupt noch vernünftig ging, da eine Partie zu finden und inzwischen. Ich habe es jetzt nicht, keine Ahnung, vielleicht wenn man es zu einer anderen Tageszeit nochmal versuchen würde, wer weiß, vielleicht existieren da immer noch Zeiten, wo es halbwegs funktioniert, aber ja, bisschen schade.
Oh, ich finde den Look cool, offen gestanden. Also eher den Artwork-Look, nicht mehr den vom Spiel selber, ja. Da sieht es relativ generisch aus, weil ich mag diese. Ich bin ja ein großer Fan von Science-Fiction-Filmen aus den 50ern, so Invasion vom Mars und Co. Wird viel zu selten benutzt, dieses Setting. So mit dem schönen, unterschwelligen, antikommunistischen McCarthy-Ära Unterton, dass die Aliens so die Sowjets sind und so weiter. Ach, da könnte man als Spiel so viel draus machen. Ich glaube, das Letzte, das es benutzt hat, populärer Natur, war XCOM.
Ja, genau. Das ist so. Und das ist halt, also das machen sie gut. Auch mit der zu erwartenden Ironisierung, also indem sie halt den ohnehin schon sensationalistischen Ton nochmal ein bisschen übertreiben, ne? Also der Sprecher, der dann halt erzählt, wie heldenhaft die Helden sind, ja, und dann, ja, also auch angelehnt an diese Filmchen zur Erziehung der Öffentlichkeit aus dieser Ära, weißt du? So, keine Ahnung, bekannt ist ja dieses Reefer Madness, was so die Gefahren von Drogenmissbrauch, ne, also von Cannabis, glaube ich, war es, so total so hoch spielt. Und dann gibt's dann halt auch so Sachen in dem Ding, ne, wo dann der Tonfall so belehrend wird und sagt so, dass das Leben als Held eben auch gefährlich sein kann, ja, weil dich dann andere Leute erschießen, die dich für einen Alien halten und so weiter und so fort. Das ist echt alles sehr schön und sehr charmant gemacht. Das ist echt ein bisschen schade darum, weil das tatsächlich recht liebevoll gemacht ist und an sich eine ganz gute Idee ist. Aber es hat offensichtlich erstens nie Fuß gefasst und zweitens so vom eigenen Spielen, ich hatte auch nicht das Gefühl, selbst wenn es wirklich jetzt viele besser funktionieren würde, sozusagen mit der Verfügbarkeit von Partien, also nicht das Gefühl, dass ich das lange spielen will. Einfach so, weil es gefühlt so an der einen Stelle was weggegraben hat, aber ohne an der anderen Stelle was aufzuschütten.
Da gibt es übrigens aus den 50ern, an dieser Stelle sei es noch kurz gesagt, mein Lieblingsvideo, weil du die Reefer-Videos erwähnst, ist ja die Schildkröte namens Bert, also Bert the Turtle. Ja, Duck and Cover heißt der Song und Bert the Turtle bringt Schulkindern bei, was sie im Falle eines Atomkriegs machen sollen und du sitzt davor und denkst dir, ja, das wird helfen.
Ist das so unter dem Tisch?
Ja, ja, Duck and Cover, ja. There was a turtle by the name of Bert and Bert the Turtle was very alert. Und so geht das weiter, super. Also großartig, ja, das wird
Zieht
helfen.
Sich die Schildkröte dann auch so in die
ja,
Haus?
Ja, ja, klar, zurück. Duck and Cover, ja, der Bert macht's vor. Ja, und dann legst du dich unter den Schultisch, ja, unter dein Pult und schlägst die Hände über dem Kopf zusammen, wenn es heißt Atomkrieg und dann, bist du halt unterm Tisch tot. Ja, es ist aber wirklich, was wir damals, also so als historisches Zeitdokument großartig. Ich kenne das übrigens deswegen, Spiele-Kosmos, weil es in einer Musikmod für Fallout New Vegas, wo die ursprünglich erschienen ist, drin ist, weil es halt super zu diesem ganzen nuklearen Fallout-Setting und so weiter passt. Dann habe ich halt irgendwann begann irgendjemand über Bert the Turtle zu singen. Da kannte ich das her.
Mhm. Ich glaube auch, dass ich das irgendwie über Fallout kennengelernt habe. Bin mir aber nicht mehr sicher jetzt, in welchem.
Ist übrigens,
es war nicht über den Song.
Ja, es war übrigens ganz großartig, hier bei Caesar's Legion ins Gesicht zu schießen, während irgendjemand von Bert the Turtle singt.
Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Großartig.
So, jetzt aber, jetzt kommen wir zu dem guten Shit, ja. Die Empfehlung des Monats, wenn ich das mal so nennen darf, ist Beat Hazard. Und Beat Hazard ist ein Twin-Stick-Shooter, prozedural generiert anhand von Musik und du kannst deine eigene Musik in das Spiel einspeisen. Und es ist genauso banal und simpel, wie es klingt. Es ist im Grunde genommen ein prozedurales Asteroids. Also du steuerst ein kleines Raumschiff, du kannst in alle Richtungen fliegen. Draufsicht, 2D, wenn du so möchtest. Also die sind 3D-Modelle, aber, ne? Und dann kommen halt Asteroiden und es kommen auch irgendwelche bösen Raumschiffe und manche Raumschiffe schießen auf dich. Es kommen auch manchmal so komische leuchtende Spiralen. Es kommen irgendwelche Ketten von Minen ins Bild und so weiter. Also das immer mehr Gegner ins Bild. Es gibt Power-Ups, die man aufsammeln kann. Und das aber alles sozusagen koordiniert, automatisiert mit dem Musiktrack, den du ausgewählt hast. Und das ist der Shit. Ich liebe das Spiel. Es ist simpel. Es ist noch nicht mal wirklich perfekt designt. Also zum Beispiel der Clou ist, dass dann halt so mit dem Beat der Musik dann vibrieren und leuchten die Effekte im Spiel. Dann pulsieren auf einmal im Rhythmus der Musik diese Laser, die du abfeuerst und sowas. Und das, du kannst das runterdrehen, aber warum sollte man das wollen? Ich habe es natürlich so fast auf Maximum gestellt, die Effektstärke. Und es wird dann brutal unübersichtlich. Du sitzt dann manchmal da und denkst, fuck, wo ist mein Raumschiff? Es leuchtet nur noch alles. Aber es ist so ein geiles Gefühl. Es ist so ein cooler Flow einfach dadurch, dass du halt so zu deiner Lieblingsmusik dich durch diese Gegnerwellen ballern kannst. Das ist total, total geil. Und das Interessanteste an dem Ding ist tatsächlich, es gibt halt Power-Ups, die machen deine Waffe stärker, du kannst so eine Smart-Bomb aufsammeln, du kannst natürlich etliche Punkte-Multiplikatoren aufsammeln, da erscheinen dann immer, ne, so 1 oder 5 oder 10 und dann geht dein Multiplikator immer höher, du kannst auch Perks freischalten, es geht dann um Highscores und bla, aber das Interessanteste an dem Spiel ist tatsächlich, dass es ein Volume-Power-Up gibt, also das macht eigentlich nur die Musik lauter. Der Track, den du dir ausgesucht hast, der startet vergleichsweise leise und wird dann immer lauter mit jedem Volume-Power-Up. Und das macht auch deine Waffe ein bisschen stärker. Und das ist ein ganz schön geiles Ding eigentlich. Weil ich habe so gedacht am Anfang noch, eigentlich, warum funktioniert denn das so gut? Weil du spielst das ja und die Präsenz der Musik im Einklang mit diesem Effektgewitter ist das, was es so faszinierend macht. Und du willst ja eigentlich, dass die Musik dann so richtig schön laut ist auch. Ich könnte die natürlich auch von Hand aus irgendwie lauter drehen, aber ich habe mich dabei ertappt, dass ich dann echt versucht habe, unbedingt immer diese Volume-Power-Ups zu kriegen, weil hier auf einmal so dieses Item ist, wo das Spielziel, ja, dieses Power-Up solltest du haben, um deine Feuerkraft noch ein bisschen zu erhöhen, in absoluter Harmonie existiert mit meinem Spielerwillen. Ja, ich will das haben, weil es macht es noch geiler, existiert. Das fand ich total interessant. Ich habe selten ein Spielartefakt, so ein einzelnes kleines Schnupsi, das ich im Spiel aufsammeln soll, erlebt, wo ich so hinterher war. So ein bisschen fast wie die Shanties in Black Flag, die wir beide auch so geliebt haben.
Mm.
Weißt du, was ich meine?
Das klingt auf jeden Fall super interessant. Ich frage mich ja schon länger, warum Spiele sowas wie jetzt diese Shanties so selten einsetzen, weil ich das halt echt geile Belohnungen innerhalb eines Spiels finde. Ich meine, ein Spiel könnte ja relativ einfach hingehen, im Gegensatz zu einem Film vielleicht, und könnte relativ einfach hingehen und könnte zum Beispiel Musik zu einer Belohnung machen. Könnte zum Beispiel sagen, ein Spiel in einem modernen Kosmos, ja, du musst erstmal, keine Ahnung, ein Handy finden oder so, auf dem überhaupt Musik abgespielt wird. Und dann findest du vielleicht unterschiedliche Musikstücke oder unterschiedliche Musikstile und so weiter, wo ich mich immer wieder frage, sowas sind doch geile Belohnungen. Und deswegen, also als Power-Up finde ich es eine sehr coole Idee. Ich finde generell das Spiel, das du jetzt geschildert hast, eine sehr coole Idee. Wobei ich mich fragen würde, ob man nicht einen Musikgeschmack dazu braucht, der auch irgendwie so einen Twin-Stick-Shooter unterstützt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man eher auf französische Chansons oder Songwriter oder so steht, könnte das auch relativ schnell langweilig werden, weil es einfach das eine nicht zum anderen passt.
Möglich. Ich hatte so ein bisschen selber die Erfahrung, dass die Bandbreite dessen, was dazu passt, tatsächlich größer ist, als ich selber angenommen hätte, weil ich mich dann hinterher dabei ertappt habe, dass ich das zu Songs gerne gespielt habe, von denen ich zumindest vorher nicht gedacht hätte, dass das gut passt. Also halt auch eher so ganz launige Mucke oder sonst irgendwas. Ich habe natürlich so angefangen mit so eher schneller Musik, aber auch etwas, das so ein bisschen fluffig gewesen. Ich habe irgendwo, boah, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich habe irgendwo in meiner iTunes-Bibliothek so ein, weiß ich nicht, was ist denn das für eine Musikrichtung? Irgend so ein Ding, was typischerweise als Sommerhit durch die Gegend läuft. Weißt du, so irgendwas launig, spanische Texte, keine Ahnung, Varios, Compañeros, bla bla bla. Also der ist es nicht, aber sowas in der Art. Ja? Ich kaufe jetzt nicht drauf, wie das Ding heißt. Ich weiß auch nicht, wann ich den überhaupt gekauft habe. Ich war überrascht, als der dann auf einmal gelaufen ist. Also du kannst auch zufällig dann einfach Songs aus deiner Bibliothek da so spielen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Ist auch ganz cool. Ich glaube, ich würde es nicht beschwören, aber ich glaube, dass auch meine Schusskraft dann nämlich abhängig davon ist, wie gerade die Musik ist. Also es gibt so Songs, die haben so für den Effekt so ganz kurze stille Phasen, bevor, weißt du, so Pause, Pause, Pause und dann bam, kommt so die Musik wieder rein. Und dann auf einmal siehst du auch deine ganzen Schüsse, die vorher so riesige, leuchtende Laserwände waren, auf einmal so bups und so ganz kleine, popelige Schüsschen. Und ich glaube, dass halt eben auch mit der Lautstärke und der Frequenz der Musik auf einmal dann so deine Feuerkraft auf einmal ganz kurz runtergeht. Was ich eigentlich auch total faszinierend fand, weil dann musst du ein bisschen auch im Kopf haben, an welcher Stelle wird es denn jetzt vielleicht ein bisschen eng für dich, weil die Musik gleich wieder leise wird. Und insgesamt, also von dem Zeug, was ich so auf der Platte hatte, das meiste hat ganz gut funktioniert. Also ich habe es auch zu der inoffiziellen The Pot-Hymne, zu Rule Britannia gespielt, das war auch nett.
Das kann ich mir aber tatsächlich gut vorstellen, Rule Britannia als Twin-Stick-Shooter.
Ja, mhm. Ja, aber das ist halt auch, und das hat auch so Dips, wo es ein bisschen leiser wird, ne, wo das Orchester dann so wieder ein bisschen Luft holt und ein bisschen Anlauf nimmt, wo du so denkst, so verdammt nochmal hier, da war ich gerade dabei, so richtig die Waves zu rulen, ja, und dann.
Aber das bringt mich übrigens zu einer wahrscheinlich ganz spannenden Frage für jedem, dem es eher geht wie mir. Man braucht seine eigene Musik vorgehalten irgendwo auf der Festplatte zum Beispiel. Ich nehme ja nicht an, dass das irgendwie mit einem Spotify oder so funktioniert.
Nee, die Version noch nicht, aber ich habe gesehen, Beat Hazard 2 ist in Entwicklung. Ich glaube vielleicht sogar auch schon im Early Access und das hat als eines seiner großen neuen Features eine Spotify-Anbindung.
Okay, weil mir wird das jetzt so gehen, ich hätte keine Musik für das Spiel. Weil also meine Musik existiert entweder auf CDs, ganz altmodisch oder sogar noch auf Schallplatten oder sie existiert in Form von so einem Abo-Dienst oder im Moment benutze ich gerade Amazon Music, weil er bei Prime dabei war und jetzt mit meinem Amazon Echo und da ist viel Zeug dabei, was ich gerne höre oder ich benutze YouTube oder sonstige Geschichten. Ich habe tatsächlich nicht irgendwie so wie du jetzt so eine iTunes Bibliothek zum Beispiel, weil ich halt auch unterwegs keine Musik höre. Also ich höre Musik relativ bewusst zu Hause und wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo viele andere Leute Musik hören, lese ich da ein Buch.
Ja, ja, da muss man halt dann entweder Aufwand betreiben und die CDs rippen. Ich glaube auch, meine iTunes-Sachen haben zumindest nicht alle von Haus aus funktioniert. Ich musste, glaube ich, ein paar erst in MP3s umwandeln, bevor es vernünftig funktioniert. Wahrscheinlich ist es wieder so ein Ding, die iTunes-Songs mit Kopierschutz, die ich habe, die kann er dann vielleicht nicht lesen oder so, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass ich da ein bisschen was gemacht habe. Inzwischen habe ich da halt inzwischen die Sachen, die ich gerne mit dem Spiel spiele, alle rumkonvertiert und habe da so 40 oder sowas Songs, die in der Bibliothek verfügbar sind. Aber das ist halt schon ganz geil. Also vor allem, wie gesagt, das ist nicht perfekt, das Ding. Ne? Also wie gesagt, die Übersichtlichkeit leidet manchmal auch durchaus vorsätzlich, weil ich diese Effekte so hochgeschraubt habe, aber ich denke mir schon immer so, ey, das eigene Raumschiff, das könnte stärker hervorstechen. Es ist dann auch, man muss halt Spaß dran haben an dieser Punktejagd, wenn man tatsächlich irgendeine Art von, sag ich mal, Spielziel überhaupt haben will. Es gibt einen Online-Modus, von dem ich das Gefühl habe, dass er ähnlich tot ist wie das I'm Not a Monster, weil ich nämlich schon mehrfach probiert habe, das zu spielen, als nichts gefunden hat. Kann natürlich auch sein, weil das durchs Guck dann sozusagen, was hast du denn für Musik? Und legt so einen Index an.
Und dann sucht es sozusagen andere Leute, die das mit dir spielen können. Und vielleicht ist mein Musikgeschmack auch einfach so scheiße, dass keine Sau auf der ganzen Welt mit diesen Songs spielen will. Das weiß ich nicht. Das wird man alles noch sehen müssen, wie es dann vielleicht bei dem zweiten Teil funktioniert, wo dann halt eben diese Streaming-Bibliotheken das garantiert viel besser zugänglich machen. Aber ich mag ja generell diese Musikspiele. Das ist ja im Grunde genommen die Twin-Stick-Variante von sowas wie Audiosurf, ne? Was ja auch so deine eigene Musik benutzt, um dann damit so eine Art Spielwelt, in dem Fall so eine Rennstrecke, zu generieren. Und diese Inszenierung im Einklang mit Musik ist halt echt jedes Mal wieder erstaunlich, wie wirkungsvoll das ist. Und hier hast du es halt selber in der Hand, da kannst du halt die Musik selber auswählen, die dir ohnehin gefällt. Das heißt, da ist nochmal so die Hürde weggenommen, die dann andere Spiele haben, wo dir das dann halt auch wirklich gefallen muss, was von Haus aus im Angebot ist. Aber es ist halt echt geil. Ich habe vorher noch mal reingespielt und gedacht, ich muss noch mal in Beat Hazard reinspielen, dir das noch mal ein bisschen in Erinnerung rufen, und bin da schon wieder voll hängen geblieben. So, ah ja, das noch mal. Ach komm, einmal noch. Ah, jetzt, oh, da bist du jetzt aber beinahe, hättest du einen neuen Rekord gemacht. Ach, das könnte man ja noch mal, ne? Kannst dann auch höhere Schwierigkeitsgrade freischalten. Also 2 insane und noch einen da drüber. Und dann ist dann halt auch eine Masse an Sachen auf dem Bildschirm. Also das ist dann halt echt durchaus auch ein Vergnügen. Das Spiel hat sich allerdings dann ich weiß gar nicht, ob es eine hat, aber es hätte sich seine Epilepsie-Warnung redlich.
Okay, aber lustig, weil du sagst, so ging es mir neulich bei Slay the Spire, dass ich für Walkthrough gespielt habe. Also nicht nur für Walkthrough, wir haben eine Walkthrough-Episode dazu gemacht. Gespielt habe ich es tatsächlich, weil ich es dringend spielen wollte, nachdem es aus dem Early Access raus war. Und da habe ich auch noch, ich glaube, ich habe sogar bei uns irgendwie im Skype gesagt, ja, morgen früh muss ich dann aber schon noch, ich muss schon noch Slay the Spire, ich muss noch die letzte Charakterklasse ausprobieren. Mhm. War ganz wichtig, ja, alles für die Recherche und für die Wissenschaft. Mhm. Lag überhaupt nicht daran, dass ich dringend weiterspielen wollte.
Ja, nur Slay the Spire, ich habe es selber noch nicht ausprobieren können, aber dem Vernehmen nach ist es ja halt einfach so, als Spiel cool, und das Beat Hazard als reiner Twin-Stick-Shooter ist es nicht richtig gut. Aber halt in Verbindung mit der Musik, ja, und diese Kopplung an den Rhythmus von den Effekten und dem, was du so machst, und wenn du dann so du kommst dann halt auch einfach durch die Musik einfach so geil in diesen Flow, wo du halt so rumfliegst, und weil der Bildschirm ist so überladen mit Gegnern, und dann fühlt sich dann auch cool an, wenn du da dann doch irgendwie noch durchgebrettert bist und im richtigen Moment benutzt du deine Bombe oder dein Schutzschild oder sonst irgendwas. Und es ist halt einfach, also ich finde, es ist halt eine Spielerfahrung so cool, obwohl ich durchaus wahrscheinlich eine lange Liste sag ich mal, Designproblemen noch auflisten könnte, warum das jetzt per se nicht unbedingt so ein Ding ist, wo man sich hinstellen kann und sagen kann, so, oh, super, sollte unbedingt jeder haben und so. Aber ich finde es so nett. Ich kann da so viel Zeit mit verbringen. So geil.
Übrigens, damit an dieser Stelle noch von mir. Das passt nämlich auch zu Aber Warum, für den Fall, dass sie Walkthrough noch nicht gehört haben, weil sie denken, oh, normalerweise kann ich mit dem Format nichts anfangen und so weiter. Dort gibt's alle Details dazu. Aber Slay the Spire, von dem du nämlich gesagt hast, wo ich gesagt habe, ich will Slay the Spire spielen, und du so, aber warum? Selber hat das schon gewertschätzt, ja. Slay the Spire ist das bestdesignte Spiel, das ich seit sehr, sehr langer Zeit gespielt habe, und eine klare Vollpreisempfehlung, alles weitere im Walkthrough. Aber mein Gott, ist das in mancherlei Hinsicht brillant designt.
Irgendwann spiele ich es auch mal. Eins habe ich noch, das ist eher so die kleine, nette Empfehlung noch am Rande. Ich habe nämlich die Demo von Valfaris gespielt.
Ja.
Das
warum?
Bekannte,
warum? Die Demo von dem Spiel, von dem ich noch nichts gehört habe.
Ja. Also, und ist ja natürlich, also, hallo, der große Nachfolger des bekannten Titels Slain, Back from Hell.
Ja. Die schöne Zeit.
Jetzt wird dir doch bestimmt einiges klarer, oder? Nicht?
Oh, meine Tränen schmecken salzig.
Ach, das Slain habe ich tatsächlich auch schon mal gespielt. Das war okay, aber nicht so geil. Das hatte halt auch, ne, so einen Heavy-Metal-Look. Und Valfaris, von dem es bislang nur die Demo gibt, die kann man kostenlos auf Steam spielen. Deswegen sage ich die kleine Empfehlung am Rande.
das kommt erst im Sommer dann in der Vollversion raus, das ist zumindest für Sommer angekündigt, ist im Grunde genommen halt, wir haben ja neulich das Altbier gemacht zu Probotector.
Ich wollte gerade sagen, es sieht aus wie Turrican.
Ja, also genau, also eigentlich ist es halt sowas wie Probotector oder Turrican, irgendein Run-and-Gun-Spiel, aber die Entwickler haben sich gesagt, ja, machen wir, aber bitteschön, es ist dann Metal as fuck. Ja. Und das ist halt wirklich, so ist es. Es beginnt damit, dass du mit einem Raumschiff so eine Bruchlandung hinlegst, ja. Und dein Raumschiff hat halt als quasi Galeonsfigur oder sowas, hat es einen Wolfskopf am Bug aus Metall. Der ist schon vorher aus irgendeinem Grund, sieht er aus wie blutbesudelt. Es crasht direkt an irgendwelche gegnerischen Soldaten, die dann plattgewalzt werden. Und dann springst du da halt raus, siehst aus wie der Frontmann einer Metalband mit langem, wallenden Haar. Ja, hast ein Schwert und eine Knarre dabei und ballerst dich dann halt durch diesen Demo-Level durch. Und es kommen irgendwelche Metallwölfe, Metal-Wolves, ne, und so. Man kämpft hinter gegen einen Müllhalden-Goblin. Man kann mit dem Schwert Gegner zweiteilen und die Beine laufen dann so mit runterhängenden Gedärmen noch ein bisschen rum. Es läuft natürlich ein Metal-Soundtrack zwischendrin. Wenn du einen Waffen-Upgrade kannst du zwischendrin, findest du so neue, stärkere Waffen, die dann begrenzt sind in ihrer Munition. Dann fängt deine Figur an, auf einmal so zu headbangen. Es kommen so Gitarrenriffs. Es ist ein Traum. Es ist einfach so wundervoll dumm, es ist großartig.
Um Gottes Willen. Ich könnte uns jetzt unfassbar viele Bäcker wahrscheinlich kosten, wenn ich einfach nur ganz kurz mal erwähne, was ich von Heavy Metal halte. Deswegen halte ich lieber die Klappe stattdessen. Nee, es ist überhaupt nicht meine Musik und ich finde, also jetzt nichts gegen diese Heavy Metal Subkultur und so weiter, aber es ist auch überhaupt nicht meine Ästhetik. Weder Musik noch Ästhetik. Also alles, was du gerade gesagt hast, sorgt bei mir dafür, dass ich es abgespeichert habe unter um Gottes Willen nie spielen.
Ich finde halt, das ist halt so die jetzt lebendig geworden ist, beim Computerspiel genau falsch, ne? Aber es ist halt so die Inkarnation von allem, was ich zum Beispiel mit sowas wie Manowar verbinde. Also Manowar, diese Gruppe, da, wie heißt das, was die da machen als Subgenre sozusagen? Da gibt es, glaube ich, einen Begriff für, ist das Heroic Metal oder so?
Power.
Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Das ist halt so. Weißt du, die haben halt Texte, wo es dann auch um Stahl und Blut und Ehre geht und das ist, du hörst es und wenn du für 5 Sekunden reflektierst, was da gesungen wird, denkst du, mein Gott, ist das ein Bullshit. Was für ein fantastischer, trotteldummer Bullshit, ja. Du hast dann halt auch Cover von irgendwelchen, keine Ahnung, so Conan-Figuren oder weiß der Himmel was, ja. Es gibt ja diesen, das Album ist das, glaube ich, Warriors of the World oder sowas, ja. Also auch so muskelbepackte Helden mit Schwertern und Fahnen und bla und sonst irgendwas. Und in diese Kerbe schlägt es für mich. Das ist halt Zeug, wenn man das ernst nimmt, wird es vielleicht gefährlich, aber ansonsten finde ich das halt einfach nur auf unterhaltsame Weise dämlich. So ein bisschen wie ich halt auch so Gangster-Rap höre oder sowas. Das amüsiert mich alles sehr. Und das Spiel ist halt, also das nimmt es nicht ernst. Ja? Das ist halt auch erkennbar schön, übertrieben, dämlich. Alle wissen Bescheid, dass das sozusagen zum Schmunzeln da ist und nicht damit man da sitzt und sagt, jawohl, super. Ja? Und das ist halt geil. Also ich fand das tatsächlich sehr nett. Ist auch so ist Pixelart, 2D-Seitenansicht, aber sehr aufwendig, schon echt sehr kompetent gemacht. Voll von diesen ganzen Metal-Klischees in seiner ganzen Ästhetik und Symbolik. Und als Spiel war es jetzt echt sehr fluffig. Also ich habe das jetzt so wupp, in einem Rutsch, so keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde oder so runtergespielt, den einen Level, den das da im Angebot hat. Es war für so eine Art Spiel angenehm einfach. Also ich bin halt so 2-3 Mal oder so verreckt, aber es gibt Dutzende Rücksetzpunkte. Für die musst du zwar ein Item finden, aber die sind nicht schwer zu finden. Also es war nicht total stumpf einfach, musste schon ein bisschen aufpassen, aber es war eigentlich relativ fluffig auch zu bewältigen, also hatte eine gute Mischung. So, bei dieser Art Spiel habe ich immer die Befürchtung, dass jemand da sitzt und sich denkt so, ja, aber das ist ja so Retro-Action, das müsste ja richtig schwer sein, so wie früher die Arcade-Automaten. Habe die Hoffnung, dass sie das nicht machen, weil ich weiß nicht, ob es gut genug ist, dass ich dann tatsächlich das wirklich durchspielen wollen würde, wenn Anspruch damit verbunden ist. Weil so die Bewegung, wahrscheinlich, weil sie schon viel auch in die Animationen reingesteckt haben, gefiel mir nicht so gut, war nicht so responsiv, wie ich mir das wünschen würde.
Auch wie man, in welchem Winkel, man kann so schräg hochschießen, schräg rauf und runter schießen wie bei Pro Protector, und das war auch, der Winkel, den sie da anlegen, war ein bisschen komisch. Also es gab schon so ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, so, weiß nicht, aber wenn das so bleibt, dass man das halt einigermaßen nett und fluffig durchspielen kann, dann bin ich dabei. Ja, so hier mal so ein paar Stunden durch so einen beknackten Metal-Gewalt-Albtraum durchrennen ab Sommer 2019, dafür würde ich mich eintragen.
An Manowar kann ich mich sogar noch erinnern. Die hatten, ich weiß nicht mehr, wie der Song hieß, aber die hatten eine Textzeile, kann ich mich erinnern, wo sie irgendwas gesungen haben von wegen Wimps and Poses Leave the Hall, Heavy Metal or No Metal at All. Gott, ist das peinlich. Ja. Und ich weiß es deswegen, weil früher mit Paul zum Beispiel, der hört ja bis heute noch gern Metal und extrem viel davon und keine Ahnung, was da die Sub-Metals und so weiter sind, aber es hat halt damals angefangen mit so Blind Guardian und eben auch Manowar, so mit 13 irgendwie auf dem Schulhof. Ich habe immer nur gerne die Balladen gehört, wenn überhaupt, also von irgendwie The Bard Song oder so eine Fantasy-artige Ballade von Blind Guardian fällt mir ein, aber es so in der Retrospektive, weißt du, irgendwelche, mich inkludiert, irgendwelche 12- oder 13-Jährigen feiern sich dafür, für die bewundernswerte Leistung, sich die Haare wachsen zu lassen und singen was von Wimps and Poses. Oh mein Gott. Nicht meine Sternstunde.
Ich kann mich noch düster daran erinnern, dass das auch zu meiner Schulzeit sogar mal hip war, Manowar. Ich habe das damals aber nicht gehört, bin da später erst dazugekommen. Weiß ich nicht. Die haben ja, also das, was ich von denen kenne, ist ja so hymnische Musik, ja, also so auch irgendwo mit so durchaus Druck dahinter, ne, aber halt auch so, und weiß ich nicht, ein paar von den Sachen klingen irgendwie ganz nett, ist jetzt nicht unbedingt total meins und so. Musik an sich nicht total scheiße, aber wie es ja so häufig ist mit bei Musik halt Texte, ja, also es gibt viele Sachen, wo ich die Musik super gerne höre, aber du darfst nicht hinhören, was da gesungen wird. Also das ist ja eher die Ausnahme, dass du dir den Text anhören kannst, ohne Kopfschmerzen zu kriegen.
Sehr schön, da hat er, ja, aber warum?
Ja,
aber du hättest, also in der ganzen Zeit, die du dafür jetzt investiert hättest, ja, hättest du ja auch was, keine Ahnung, hättest zum Beispiel was gegen die Armut auf der Welt unternehmen können, ja, oder einfach dich hinlegen.
Ja, ihr habt doch was gegen die Armut auf der Welt unternommen, ja, die 5 Euro, die ich den Jungs von Comedy Night und vom Battle Simulator und so gegeben habe, ich glaube nicht, dass die zu Hause im Geld schwimmen bei den Spielen, die die gemacht haben, ja, da gab es einen trockenen Kantenbrot extra und alle haben gejubelt.
Ja, oder vielleicht sogar mal ein Glas billigen Weißwein, naja, zur Feier des Tages.
Da wurde das Leitungswasser wieder eingeschaltet.
Ja. Oh, ja. Ich habe Frostschutzmittel besorgt.
Ja, irgendwas in der Art. Naja, also in diesem Sinne, du hast es überstanden. Sie da draußen, meine Damen und Herren, auch. Das ist es gewesen mit Aber Warum für diesen Monat. Sie dürfen sich freuen, ja, im Gegensatz zu Jochen, auf den nächsten Monat.
Da ist schon wieder so eine Migräne im Anmarsch. Ja, ich spüre sie schon, sie kommt so durch den Hinterkopf. Ja.
Ja, um zu erfahren, was ich mir bis dahin so alles nebenbei mal gegönnt habe, um mal reinzuschauen.
Gegönnt nennt er das.
In diesem Sinne.
Das ist einfach, weißt du, du gehst einfach immer einen Monat, ja, irgendwie 2-3 Tage oder so beschließt du, und heute schieße ich mir mal ganz kräftig ins Knie. Ja, und dann stellst du dich hin und bist auch noch stolz drauf.
Das ist gewinnbringend. Unter dem Strich, ja, ist es total gewinnbringend. Mhm. Wird der Horizont mal gehörig erweitert.
Das ist großartig. Gottes Willen.
Ja? Und hinterm Horizont geht's ja weiter. Hat uns ja auch schon.
Das Schlimme ist, ich bin wirklich gespannt, mit was du nächsten Monat um die Ecke kommst.
Das dürfen wir alle sein, meine Damen und Herren. So, das war's jetzt endgültig. Wir sehen uns nächsten Monat wieder. Bis dahin.
Dein Spielegeschmack ist so eine Freakshow. Das ist unglaublich.
Ja, häufig ist es ja nicht mal mein Geschmack. So, ja, ja, so ein bisschen darum zu gucken, was noch mein Geschmack sein könnte. Und dann so, oh nein, auch nicht.
Ja, aber es sind Dinge, von denen man sagen könnte, das ist nicht nur nicht dein Geschmack, es ist niemandens Geschmack.
Ja, also wenn ich ehrlich bin, wenn ich sehe, nur 20 Steam-Reviews, das löst meistens eher dieses bei mir aus.
Ja, eben. Wie damals, als wenn du Dinge im Supermarktregal siehst, von denen man denkt, das wird sich doch niemand in den Mund stellen. Ach, okay, André hat schon gegessen.
Ja, ist das die versteckte Perle? Ist das der Titel, der mich zum Trendsetter macht?
Glaublich, ich drück jetzt.
Und dann so, scheinbar nicht.
Ich drück jetzt auf Stopp.
Nein, leider nicht.
Ich drück jetzt auf Stopp, so.